Die Radio Wissen. Update.
Die Love Parade-Katastrophe von 2010 soll jetzt doch vor Gericht.
Ich finde das gut, dass das wieder aufgerollt wird, weil es gibt Verantwortliche dafür. Und für die Angehörigen und Verletzten ist es bestimmt eine Genugtuung, dass da endlich was getan wird.
Also ich finde, dass es Zeit wird, dass das in Angriff genommen wird und dass das viel zu oft schon wieder abgewiegelt worden ist.
Finde ich gut. Warum? Weil die Angehörigen das verdient haben, dass sie mal ihren Frieden finden.
Viele Duisburger reagieren erleichtert. Aufarbeitung, Frieden finden. Danach sah es bis jetzt nicht aus. Letztes Jahr hatte das Duisburger Landgericht noch entschieden, dass es keinen Strafprozess geben soll, weil die Beweislage zu dünn sei. Das Oberlandesgericht Düsseldorf sieht das anders und hat jetzt doch einen Prozess angeordnet. Das ist unser Top-Thema im Update. Ich bin Anne Tepper. Hallo.
Update. Nach Auffassung des Senates sind die den Angeklagten vorgeworfenen Taten mit den in der Anklage aufgeführten Beweismitteln mit hinreichender Wahrscheinlichkeit nachweisbar.
Die Präsidentin des Oberlandesgerichts Düsseldorf, Ann-José Paulsen, sagt damit, die Beweise der Ermittler reichen aus, um die 10 Angeklagten, alles Mitarbeiter der Stadtverwaltung und des Veranstalters Lopavent, wegen fahrlässiger Tötung oder fahrlässiger Körperverletzung vor Gericht zu stellen. Das hatten die zuständigen Richter am Duisburger Landgericht vor rund einem Jahr noch ganz anders gesehen. Ihnen war damals vor allem das Gutachten, das die Staatsanwaltschaft vorgelegt hatte, um die Schuld der Angeklagten zu beweisen, ein Dorn im Auge. Die Richter waren der Ansicht, dass der Gutachter letztlich nicht erklären konnte, warum es zu der Katastrophe kam, dass er voreingenommen gewesen sein könnte und ein Urteil deswegen unwahrscheinlich sei. Das Oberlandesgericht Düsseldorf ist dagegen der Meinung, dass die Duisburger Richter zu streng waren und dass sie zu einseitig gedacht haben. Bei ihnen sei es vor allem darum gegangen, ob an einer Stelle zu viele Besucher auf das Gelände kamen. Nach Meinung des Oberlandesgerichts gibt es aber noch mehr Aspekte, die zu einer Verurteilung führen könnten. Bei dem Unglück kamen 21 Menschen ums Leben, Hunderte wurden verletzt. Die Staatsanwaltschaft, Angehörige und auch Anwälte der Opfer haben es begrüßt, dass der Prozess jetzt doch stattfindet. Opferanwalt Julius Reiter warnt aber vor zu hohen Erwartungen.
Man muss da auch ehrlicherweise sagen, dass das Strafverfahren sich ja mit der individuellen Schuld befasst, der einzelnen Verantwortlichen, und nicht mit der Aufklärung des Gesamtsachverhalts. Und das ist eben das Manko.
Er fordert einen Untersuchungsausschuss im nordrhein-westfälischen Landtag. Den Prozess sollen jetzt andere Richter am Duisburger Landgericht führen. Wann er beginnt, steht aber noch nicht fest.
Kein Kommentar. Doch, Meinung.
JR Komm schreibt bei Spiegel Online, endlich ein ordentliches Verfahren. Alles andere wäre doch wohl auch eine Katastrophe im Rechtsstaat. Wolfgang Bauer ist bei Facebook der Meinung, ich würde hier die Justiz wegen absichtlicher Verfahrensverschleppung in die Pflicht nehmen. Es ist nach all den Jahren doch gar nicht mehr nachvollziehbar, wer was, wann, wie und warum überhaupt gemacht hat und wer letztendlich die Verantwortung dafür trägt. Und Jean-Jacques Lumet hofft, hoffentlich wird es keine Alibi-Veranstaltung. Andere sind nicht so überzeugt, dass das Verfahren etwas bringt. Markus Schulz schreibt bei Facebook, Jahre später und Bauernopfer, die ihren Kopf hinhalten. Mettwurst Lolli ist auf der Spiegelseite der Meinung, komischerweise muss heutzutage an jeder Katastrophe jemand schuld sein. Katastrophen passieren leider manchmal. So ist das Leben. Nicht an allem ist immer jemand schuld. Denkfrau schreibt bei Twitter, der Prozess kommt zwar spät, aber trotzdem ist er ein Erfolg für die Opfer. Powerfill twittert mit dem Hashtag Bananenrepublik. 7 Jahre, das ging ja schnell.
Was sonst noch wichtig war?
Die Lage der Kriminalität in Deutschland zeigt aber mehr als früher viel Licht und viel Schatten.
Zum Licht gehört, dass die Zahl der Straftaten sich kaum verändert hat, Kriminalität insgesamt also nicht zugenommen hat letztes Jahr. Die Zahlen für 2016 hat Bundesinnenminister Thomas de Maizière heute vorgestellt. Rechnet man ausländerrechtliche Delikte wie Verstöße gegen das Aufenthaltsgesetz raus, hat sie sogar ganz leicht abgenommen auf knapp 590.000 Fälle. Zum Schatten gehört, dass bestimmte Straftaten viel öfter begangen wurden. Noch nie gab es in Deutschland zum Beispiel so viele politisch motivierte Straftaten wie letztes Jahr. Fast 42.000, 6,6% mehr als 2015. Dabei gingen Straftaten von rechts nach oben, die aus dem linken Spektrum nach unten. Außerdem gestiegen sind Fälle von Hasskriminalität und Straftaten im Bereich Islamismus, Fundamentalismus. Darunter fällt zum Beispiel der Terroranschlag auf den Berliner Weihnachtsmarkt. Besonders Gewalttaten, also Mord, Totschlag und Raubüberfälle, haben laut der Kriminalitätsstatistik letztes Jahr zugenommen, um 6,7% auf rund 194.000 Fälle. Und auch die Kriminalität von Zuwanderern, damit meint de Maizière hauptsächlich Geflüchtete, hat stark zugenommen, um fast 10%. Das ist laut de Maizière überproportional. Dabei gibt es aber einiges zu beachten. In 80% der Fälle waren die Opfer dieser Straftaten selbst Geflüchtete. Das liegt laut de Maizière zum Beispiel auch an der angespannten Lage in den Unterkünften.
Neben der Unterbringung treffen auch ethnische und religiöse Konflikte aus den Heimatländern in Deutschland aufeinander. Ein Zündstoff, der sich leicht entzünden kann.
Eine weitere Erklärung könnte sein, dass unter den Geflüchteten besonders viele junge Männer seien. Die verüben in der Regel häufiger Straftaten und das sei auch bei Deutschen so. Bei den zugewanderten Tätern handele es sich häufig um Mehrfachtäter aus wenigen Ländern. Aus Syrien zum Beispiel kämen sehr wenige.
Mich freut besonders, dass Emmanuel Macron diese Runde gewonnen hat, denn er war der einzige wirklich pro-europäische Kandidat, der sich nicht versteckt hat hinter Vorurteilen gegenüber Europa, der eine klare Sprache gesprochen hat und der für einen neuen Aufbruch in Frankreich und in Europa steht.
Außenminister Sigmar Gabriel und auch viele andere Politiker haben erleichtert darauf reagiert, wie die erste Runde der französischen Präsidentschaftswahl ausgegangen ist. Der parteilose und wirtschaftsliberale Emmanuel Macron landete mit fast 24% vor der rechtsextremen Marine Le Pen. Sie bekam über 21%. Macron hat laut Umfragen gute Chancen, die Stichwahl zu gewinnen. Die Kandidaten von Sozialisten und Konservativen Benoît Hamon und François Fillon haben ihre Wähler schon dazu aufgerufen, in 2 Wochen für Macron zu stimmen. In Paris ist es nach der Wahl gestern zu Ausschreitungen gekommen. Die Polizei hat fast 30 Menschen festgenommen, die gewaltsam gegen die beiden Stichwahlkandidaten protestiert hatten. 6 Polizisten und 3 Demonstranten wurden laut Polizei verletzt. Die Ausgaben für Militär und Rüstung sind weltweit gestiegen. Nach Berechnung des Friedensforschungsinstituts SIPRI sind letztes Jahr für Waffen und andere Rüstungsgüter rund 1,5 Billionen US-Dollar ausgegeben worden. 0,4% mehr als im Jahr davor. Ann-Kathrin Horn aus der Nachrichtenredaktion hat sich damit beschäftigt. Am meisten haben die USA ausgegeben.
560 Milliarden Euro gingen da letztes Jahr drauf fürs Militär. Das ist etwa 1/3 der weltweiten Ausgaben. An Platz 2 kommt China, allerdings mit einem ziemlich großen Abstand. Und hinter den USA und China, dann kommt Russland, danach Saudi-Arabien. In Deutschland lagen die Rüstungsausgaben 2016 bei etwa 38 Milliarden Euro. Das ist etwa 1/15 von dem, was die USA ausgeben. Für Deutschland heißt das, die Ausgaben sind auch gestiegen, und zwar um 2,9%.
Gesunken sind die Ausgaben in Mittel- und Südamerika, im südlichen Teil von Afrika und in Saudi-Arabien. Das liegt wahrscheinlich daran, dass diese Länder weniger mit ihrem Öl verdient haben und dadurch weniger Geld für Waffen übrig hatten. Horst Seehofer will nicht aufhören. Der bayerische Ministerpräsident und CSU-Vorsitzende hat angekündigt, dass er sich nochmal für beide Ämter bewerben wird. In den letzten Jahren hatte der 67-Jährige öfter erklärt, dass er zur Landtagswahl nächstes Jahr nicht mehr antreten wolle. Die CSU-Spitze hat noch über eine andere Personalie entschieden. Sie will Joachim Herrmann als Spitzenkandidat in den Bundestagswahlkampf schicken. Herrmann ist aktuell Innenminister von Bayern. Bei einem Unionswahlerfolg würde die CSU ihn gern zum Bundesinnenminister machen.
Was noch wichtig wird.
Der ein oder andere hat es vielleicht schon mitgekriegt, die Sozialwahl steht an. Morgen ist der offizielle Auftakt. Hintergrund ist, dass die gesetzlichen Sozialversicherungen, also Krankenkassen und Rentenversicherung, sich selbst verwalten. Es gibt auch ein Parlament. Daran kann man als versicherter Vertreter wählen. Die bestimmen dann mit, wie die gesetzlichen Rahmenbedingungen ausgefüllt werden, zum Beispiel welche Leistungen eine Krankenkasse anbieten soll. Gewählt wird per Briefwahl bis zum 31. Mai. Aber nicht alle Versicherungen haben eine Wahl, manche bestimmen auch die Vertreter.
Und sonst in der Welt?
Israel hat der Ermordung von 6 Millionen Juden gedacht. Im ganzen Land heulten am Morgen 2 Minuten lang die Sirenen und es gab eine Schweigeminute. Autofahrer hielten an und stiegen aus ihren Fahrzeugen aus. Cafés und Kinos blieben heute geschlossen. Im Fernsehen und im Radio liefen Dokumentationen über den Holocaust. In der Gedenkstätte Yad Vashem fand eine Gedenkfeier statt. Auch Bundesaußenminister Sigmar Gabriel hat dort einen Kranz niedergelegt. In Polen wurde heute mit dem Marsch der Lebenden an die Opfer der Shoah erinnert. Mehr als 10.000 junge Menschen aus der ganzen Welt sind vom NS-Konzentrationslager Auschwitz zum Vernichtungslager Birkenau gegangen. Die Spannungen mit Nordkorea machen offenbar vielen Japanern Angst. Manchen so große, dass sie sich einen Atombunker bauen lassen wollen. Das haben mehrere Bauunternehmen der Nachrichtenagentur Reuters bestätigt. Ein Unternehmen berichtet von 8 Bestellungen alleine im April. Das seien mehr als sonst in einem Jahr. Auch Luftfilter, die Radioaktivität und Giftgas abfangen, würden öfter gekauft. Die Kunden sind demnach vor allem kleinere Unternehmen und Familien. Ein Bunker für bis zu 13 Menschen kostet umgerechnet rund 200.000 Euro. Bis er fertig ist, dauert es etwa 4 Monate. Die meisten Kunden wollten aber sofort einen haben, berichten die Baufirmen. Nordkorea hat in letzter Zeit mehrere Raketen getestet und mit weiteren Tests und mit Krieg gedroht, falls die USA sich militärisch einschalten. Morgen wird in Nordkorea der 85. Jahrestag der Gründung der Volksarmee gefeiert. Diesen Tag hat die Regierung schon oft für Atom- oder Raketentests genutzt. Seit Jahren kämpfen Frauenrechtsverbände in Jordanien gegen Paragraph 308 im Strafgesetzbuch. Er besagte ursprünglich, dass Vergewaltiger straffrei bleiben, wenn sie ihr Opfer heiraten und mindestens 3 Jahre lang verheiratet bleiben. Die Gegner des Paragraphen hatten jetzt Erfolg. Darüber berichtet die BBC. Das Kabinett hat den Paragraphen ersatzlos gestrichen. Schon letztes Jahr war er geändert worden, sodass ein Täter sein Opfer nur heiraten durfte, wenn es zwischen 15 und 18 Jahre alt war und wenn der Sex vermeintlich einvernehmlich war. Im Februar hatte eine königliche Kommission dann allerdings vorgeschlagen, dass der Paragraph komplett gestrichen werden soll. Menschenrechtsaktivisten hoffen jetzt, dass eine ähnliche Regel auch im Libanon abgeschafft wird. Aus Protest gegen den Paragraphen haben sie am Wochenende Hochzeitskleider entlang der Uferpromenade in Beirut aufgehängt.
Wissensnachrichten.
Klimaskeptiker kennt man ja eher aus den USA. Aber auch bei uns werden sie vielleicht ab September im Bundestag sitzen. Gemeint ist die AfD. Die hat letztes Wochenende auf dem Bundesparteitag ihr Wahlprogramm verabschiedet. Marielle Müller aus den Wissensnachrichten. Was steht denn da zum Beispiel im Bereich Wissenschaft drin?
Ja, im Leitantrag zum Wahlprogramm heißt es, dass CO2 nichts Schlimmes sei, sondern Voraussetzung für Leben. Und außerdem könnten Wissenschaftler nicht schlüssig belegen, dass Klimaänderungen menschengemacht sind. Dem widerspricht aber die überwältigende Mehrheit der Klimaforscher. Ironischerweise will die AfD aber an den Schulen die naturwissenschaftlichen Fächer stärker fördern. Also einerseits lehnt sie den wissenschaftlichen Konsens zum Klimawandel ab, aber andererseits sagt sie, Naturwissenschaften werden nicht genug unterstützt.
Wenn die AfD den menschengemachten Klimawandel ablehnt und CO2 toll findet, dann will sie die Emissionen wahrscheinlich auch nicht verringern.
Ja, absolut. Sie will Zusagen von der deutschen Regierung zu weniger CO2 und die Unterschrift zum Pariser Klimaabkommen für ungültig erklären. Auch Klimaschutzorganisationen sollen alle Gelder gestrichen bekommen. Also statt auf erneuerbare Energien setzt die AfD weiter auf Kohle und Atomkraft.
Also eher Rückwärtsgang. Schauen wir mal auf Forschung und Bildung an den Hochschulen. Was hat denn die AfD da vor?
Da will sie die Gender Studies abschaffen. Also die Forschung zum Beispiel dazu, wie Geschlecht und soziales Umfeld miteinander zusammenhängen. Die AfD sagt, dass Gender Studies das klassische Familienmodell, also Vater, Mutter, Kind, bedrohen. Und deswegen müssen sie weg. Dann will die Partei auch das Bachelor-Master-System abschaffen. Weil sie meint, dass das den Studienplatzwechsel erschwert hätte und dass Studiengänge damit nicht vergleichbar wären. Und noch was Interessantes zur Schulbildung von Flüchtlingskindern. Da sagt die AfD nämlich, wenn die schon zur Schule gehen, sollten sie nur darauf vorbereitet werden, in ihre Heimat zurückzukehren.
Anderes Thema. In China haben Wissenschaftler jetzt eine kuriose Erkenntnis gewonnen. Anscheinend hängen die Musikvorlieben von chinesischen Frauen damit zusammen, wie oft sie ihre Kinder sehen.
Ja, genau. Experten für Popkultur an der Uni in Hongkong haben nämlich festgestellt, dass die Boyband The Fighting Boys Millionen von weiblichen Fans zwischen 30 und 60 Jahren hat. Die Erklärung der Forscher ist, dass die Teenie Boys die Idealvorstellung des dankbaren, braven und loyalen Sohns perfekt erfüllen würden. In China galt bis vor 2 Jahren noch die Ein-Kind-Politik. Deshalb lastet viel Druck auf dem einzigen Kind der Familie. Und dann ist das wohl auch froh, wenn das mal aus dem Elternhaus raus ist. Und deswegen gibt es in China sogar ein Gesetz, das Eltern ermöglicht, ihre Kinder juristisch dazu zu zwingen, sie regelmäßig zu besuchen oder anzurufen. Die Boyband ist allerdings so erfolgreich, dass die Mitglieder auch nur ein paar Mal im Jahr Zeit haben, ihre Eltern zu besuchen.
Genau einmal im Jahr gibt es einen Tag, an dem laut der Organisation Global Footprint Network alle natürlichen Ressourcen des Jahres aufgebraucht sind. Der ist heute, dabei haben wir gerade mal Ende April. Wie kann das sein?
Ja, das ist so eine Aktion von einer amerikanischen Umwelt-NGO, die du schon benannt hast. Nach deren Rechnung ist in Deutschland vor allem die industrielle Landwirtschaft das Problem. Wir bauen nämlich zu viel an, beziehungsweise halten mehr Tiere, als die Natur verkraften kann. Massentierhaltung verunreinigt nämlich die Böden, die Luft und auch das Grundwasser. Und jetzt leben wir eben sozusagen auf Pump, was die Ressourcen angeht.
Und wie ist die Entwicklung, besser oder schlimmer als letztes Jahr?
Naja, letztes Jahr war dieser Tag, der offiziell eben der Deutsche Erdüberlastungstag heißt, am 29. April. Also sind wir dieses Jahr 5 Tage früher dran.
Danke, Marielle.
Wetter.
Heute Abend und in der Nacht breiten sich die Wolken aus, vom Norden bis zur Mitte Deutschlands. Teilweise kann es schneien. Im Süden bleibt es weiter klar und trocken. Dazu sinken die Temperaturen auf 7 bis 0 Grad. Morgen überall viele Wolken, die bringen oft Regen, Schnee oder Graupelschauer. Dazu ähnliche Temperaturen wie heute, zwischen 7 und 20 Grad.
D-Radio Wissen Update. Montag bis Freitag ab 18 Uhr. Und als Podcast auf dradiowissen.de.